Am Puls der Politik, der Podcast. Im März sprach Bundesfinanzminister Olaf Scholz davon, dass man mit der Bazooka gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ankämpfen müsse. Nun hat er bei der Vorstellung des jüngsten Konjunkturpakets der Bundesregierung davon gesprochen, dass das Ziel sei, mit Wumms aus der Krise zu kommen. Solche Wörter, Bazooka, Wumms, haben Wirkung. Sie sind für einen Politiker ungewöhnlich. Andererseits, was ist schon gewöhnlich in diesen Zeiten, wo die Regierung milliardenschwere Rettungspakete schnürt, wie sie die Bundesrepublik in ihrer rund 70-jährigen Geschichte noch nicht erlebt hat? Über das Konjunkturprogramm wollen wir heute reden und debattieren in unserem Podcast Am Puls der Politik, Folge Nummer 6 vom 16.06.2020. Wir, das bin ich, Jonathan, Student der Politikwissenschaft in Bamberg, und
Uwe, auch Politikwissenschaftsstudent in Bamberg. Genau, ich würde mal anfangen, uns allen nochmal einen kurzen Überblick zu geben, was jetzt beschlossen wurde, die einzelnen Punkte des Konjunkturpakets. Gesamtvolumen dieses Pakets plant man derzeit ungefähr 150 Milliarden. Und als die einzelnen großen Punkte ist da zum einen eine Senkung der Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer ist eine Steuer, die auf jedes verkaufte Produkt erhoben wird und die dann an den Staat fließt. Die beträgt normalerweise 19%, die wird jetzt bis Ende des Jahres auf 16% gesenkt, und es gibt einzelne Sachen, wie zum Beispiel die Bahnfahren, die haben einen reduzierten Mehrwertsteuersatz von 7% und der wird jetzt neu auf 5% reduziert, und die Bundesregierung plant da Kosten von 20 Milliarden ein, also sie plant, dass sie 20 Milliarden Euro weniger einnimmt, durch das, dass eben weniger Steuern erhoben werden. Zweiter großer Punkt ist, dass Familien für jedes Kind einen Bonus von 300 Euro erhalten. Allerdings muss dieses Geld versteuert werden, was heißt, dass ab einem gewissen Einkommen von dem Geld eben nicht mehr alles ankommt, irgendwann auch gar nichts mehr. Aber man kann sagen, dass bis zu einem hohen Einkommen da Menschen betroffen sind und eben erstmal einen Bonus über 2 Monate verteilt zum Kindergeld dazu bekommen von insgesamt 300 Euro pro Kind. Dann wurde beschlossen, dass man die Kommunen stärken möchte. Die bekommen 25 Milliarden und diese 25 Milliarden werden dazu verwendet, die Gewerbesteuer auszugleichen. Das ist eine Steuer, die bis jetzt oder die nur an die Kommunen fällt, aber durch das, dass eben viele wirtschaftliche Betriebe derzeit schwierige Zeiten durchmachen, sinkt diese Steuer sehr wahrscheinlich und sinkt auch wahrscheinlich praktisch. Und das wird ein Stück weit durch den Bund aufgefangen. Dann investiert der Bund in den Nahverkehr und gleicht damit Gelder aus, die eben jetzt nicht reingekommen sind, weil in den letzten Monaten der Nahverkehr deutlich weniger genutzt wird. Und der Bund erhöht seinen Anteil dabei, Kosten für sozial Schwache zu tragen. Also zum Beispiel Wohnungen für Sozialhilfeempfänger werden teilweise durch die Kommunen finanziert, und da sagt der Staat eben, er fördert das jetzt stärker. Weiterer Punkt ist, dass die EEG-Umlage, das ist die Umlage, die genutzt wird, damit Deutschland möglichst auf saubere Energien umstellen kann, vereinfacht gesagt, die bezahlt jeder Stromkunde als Teil seiner Stromrechnung. Da wird der Bund ab 2021 mehr Geld zuschießen, und man hofft damit, man erhofft sich dadurch, dass der Strompreis für die Einzelnen eben sinkt, weil diese EEG-Umlage auf den Einzelnen dann weniger sein wird. Und 50 Milliarden nimmt der Bund in die Hand, um ein sogenanntes Zukunftspaket zu schnüren. Da möchte er gerne KI zum Beispiel fördern, Wasserstofftechnik als Antriebstechnik zur sauberen Energie, E-Mobilität. Das sind verschiedene kleine Teilbereiche, aus denen sich eben 50 Milliarden als Zukunftspaket zusammensetzen. Und kein Kostenfaktor, aber in den Medien heiß diskutiert und im Vorfeld heiß diskutiert, ist, dass es keine Abwrackprämie für Verbrennermotoren gibt. Also Autokonzerne und Verbände hatten gefordert, wie schon nach der Finanzkrise, dass man irgendwie eine Förderung gibt, dass wenn Menschen neue Autos kaufen, dass das irgendwie vom Staat subventioniert wird, um der Automobilindustrie, die in Deutschland so stark ist, zu helfen. Und da wurde sich aber dagegen entschieden. Das wird eine Erhöhung der Förderung von E-Mobilität geben. Da gibt es bis jetzt schon Förderung, die wird verdoppelt. Aber für den Verbrennermotor, der ja umstritten ist, gibt es eben keinen Bonus. Und das war, so würde ich sagen, die wichtigsten Punkte. Es gibt noch einen Haufen Kleinigkeiten, die auch noch irgendwie reinfinanziert werden, aber das sind die großen Teile, aus denen sich eben dieses 150 Milliarden Paket zusammensetzt.
Richtig. Also wir halten fest, der Staat nimmt sehr, sehr viel Geld in die Hand jetzt, um die Konjunktur wieder anzukurbeln. Das ist die Idee. Also nach dieser Corona-Krise, in der die Wirtschaft jetzt sehr gebeutelt wurde, beispielsweise sind allein im April die Exporte um 30% eingebrochen, will der Staat jetzt mit massiven Subventionen, mit ganz viel Geld die Wirtschaft wieder zum Laufen bringen. Und dabei bedient er sich klassischer keynesianischer wirtschaftspolitischer Maßnahmen. An der Stelle kann man jetzt nämlich ganz gut mal sozusagen auf die klassischen Schulen der Wirtschaftspolitik eingehen, weil der Staat sich da tatsächlich aus dem Instrumentenkasten der Keynesianer bedient, einer Wirtschaftspolitik, die oft so eher den linken Parteien zugeschrieben wird. Denn auf der einen Seite dieser Wirtschaftstheorien stehen die Neoklassiker bzw. die Angebotstheoretiker, die sich auf Adam Smith berufen. Und Adam Smith hat quasi ganz extrem die Position vertreten, dass der Staat nur einen Ordnungsrahmen herstellen soll, aber der Markt eigentlich alles selbst regelt. Und wenn es eine Rezession gibt oder noch schlimmer eine Depression, dann ist es einfach hinzunehmen und der Markt wird selber sich wieder heilen können. Also sozusagen die Selbstheilungskräfte sind immer stark genug. Nur in der Praxis sieht man einfach, dass das eigentlich nicht stimmt. Und der Ökonom John Maynard Keynes, ein Brite war das, der hat deshalb den sogenannten Keynesianismus gegründet, beziehungsweise die nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Und die Idee ist eben, dass der Staat durch Globalsteuerung in die Wirtschaftsabläufe eingreift, um dadurch die Talsohle einer Depression und Rezession abzuschwächen, damit auch die schlimmen sozialen Folgen von Arbeitslosigkeit abzumildern, gleichzeitig aber im Boom, also wenn es der Wirtschaft wahnsinnig gut geht, sich aus der Wirtschaft zurückzieht, Steuern erhöht, um dadurch seine Schulden abzubauen. Und die Punkte, die jetzt so beschlossen wurden, beispielsweise die Steuersenkung, die Mehrwertsteuersenkung, ist so ein ganz klassisches keynesianisches Modell. Die sagen halt, okay, wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen mehr Geld in der Tasche haben. Also gleichzeitig können wir aber nicht die Einkommen der Menschen erhöhen, weil das ist Sache der Tarifpartner. Aber wir können die Steuern senken, vor allem für niedrige Einkommen, die überproportional viel ihres Geldes für den Konsum ausgeben. Und dadurch wird die Wirtschaft wiederbelebt. Es geht darum, also ein positives Investitionsklima jetzt im Lande zu schaffen.
Ähnlicher wahrscheinlich auch der Kinderbonus, der eben auch Geld in die Taschen der Menschen spülen soll, auch wenn da der Lohn gerade nicht steigt oder möglicherweise oder sinkt.
Und auch hier, deshalb wird der Keynesianismus linken Parteien zugeschrieben, auch der Kinderbonus wird insbesondere Familien mit wenig Einkommen zugutekommen, die darauf angewiesen sind und jetzt auch in der Krise darauf angewiesen waren, dass der Staat sie unterstützt. Und die werden jetzt eben einen Großteil ihres Geldes wieder für den Konsum ausgeben. Und genau das will man ja erreichen. Man will erreichen, nicht, dass das Geld auf dem Sparbuch landet, auch nicht, dass es irgendwie in die Finanzierung eines Eigenheims oder so fließt. Das Geld muss so schnell wie möglich auf den Markt, in die Unternehmen, damit die jetzt wieder wachsen können. Und eine andere klassische keynesianische Maßnahme ist tatsächlich auch so die Maßnahmen der öffentlichen Hand, also Investitionen in die Infrastruktur. Durch das Geld, das nämlich jetzt den Kommunen zur Verfügung gestellt wird, durch den Ausgleich der Gewerbesteuer, können die Kommunen nämlich investieren. Zum Beispiel in Schulen. Die Kommunen sind für die Investitionen in die Schulen zuständig. Gleichzeitig auch Investitionen in Freibäder, die schon anstehen und so. Und dadurch wird ein positives Investitionsklima geschaffen und vor allem dadurch können auch Handwerksbetriebe vor Ort eben von der Auftragslage, die sie jetzt durch die Kommunen dann entsprechend erhalten, wieder in Gang kommen, sage ich mal. Also wir sehen hier klassische keynesianische Wirtschaftspolitik, der Staat greift massiv in die Wirtschaft ein, verschuldet sich massiv. Allerdings, keynesianische Wirtschaftspolitik ist teuer in der Krise und kann auf Dauer nur nachhaltig sein und funktionieren, wenn im nächsten Boom der Staat sich wieder aus der Wirtschaft zurückzieht und Steuern massiv erhöht. Und Steuererhöhungen sind wahnsinnig unpopulär. Niemals würde eine Regierungspartei in einem großen Umfang die Steuern erhöhen, weil sie dadurch bei den nächsten Wahlen mit Sicherheit abgestraft wird. Und deshalb ist meine Kritik, dieses ganze Paket kostet 130 Milliarden Euro. Wahnsinnig viel Geld. Kann sein, dass es jetzt angemessen ist. Allerdings, dieses Geld muss zurückgezahlt werden. Die Schulden müssen abgebaut werden. Und Welche Regierung ist tatsächlich bereit, diese unpopulären Steuererhöhungen durchzuführen, um Deutschland nachhaltig wieder auf die schwarze Null hinzu orientieren? Schwarze Null, noch kurz zur Information, ist quasi, wenn ein Staat weniger Geld an Schulden aufnimmt, als er sozusagen durch Steuereinnahmen einnimmt.
Genau, wenn er seine sich nicht weiter verschuldet.
Genau.
Ja, also ich glaube, man muss zu Beginn mal festlegen, man kann es am Ende nicht genau wissen, wie gut die Sache am Ende funktioniert. Du hast ja gesagt, man lebt davon, vom Glauben, dass es wieder aufwärts geht und der Staat dann wieder mehr Geld bekommt, dass dann die Steuereinnahmen wieder steigen, Menschen wieder mehr in Arbeit kommen, dadurch die Ausgaben für den Staat sinken und so. Und das kann niemand beweisen, wie lange das jetzt hier dauern wird und ob das jemals wieder funktioniert. Aber es gab schon andere Krisen und man ist wieder aufwärts gekommen. Und darauf muss man, glaube ich, ein Stück weit hoffen. Was ich glaube, warum es richtig ist, jetzt so massiv Geld in die Hand zu nehmen und warum es auch möglich ist, nachher Steuern wieder zu erhöhen, ist, dass diese Krise, diese Corona-Krise in den Köpfen verankert ist. Und die Menschen wissen, dass der Staat jetzt viel Geld in die Hand genommen hat und Geld ausgegeben hat, damit man zusammen durch diese Krise kommt. Und das ist jetzt so ein bisschen, der Vergleich hinkt an mehreren Punkten, aber so ein bisschen vielleicht mit der Wiedervereinigung zu vergleichen. Ja, das ist zwar eine massive Herausforderung, die sehr, sehr teuer war, für die man Geld in die Hand genommen hat, das historisch war in den Mengen, die da verbraucht wurden. Und nach der Wiedervereinigung hat man da ja die Abgabe, na, wie heißt sie?
Solidaritätsbeitrag.
Genau, den Solidaritätsbeitrag erhoben. Und klar, jetzt inzwischen ist der umstritten, weil die Wiedervereinigung lange zurückliegt und Menschen sagen, der war befristet und jetzt müsste man langsam davon ablassen. Aber Menschen waren lange Zeit bereit, diesen Solidaritätsbeitrag zu bezahlen, weil sie im Kopf hatten, der ist dafür, dass man damals, als es nötig war, das Geld ausgegeben hat, um eben diese Herausforderung zu stemmen, die man sonst nicht gestemmt bekommen hätte. Und ich glaube, der Blick ins Ausland zeigt uns, was hätte passieren können, wenn es richtig abgegangen, gegangen ist. Wir sehen auch jetzt, trotz dieser massiven Investition, ist es immer noch ein Schlag und man kann sich nur theoretisch vorstellen, wie schlimm es wäre, wenn der Staat hier nicht eingegriffen hätte. Und meine Hoffnung ist tatsächlich, dass dieses Wissen, wie groß diese Herausforderung war, auch noch in 10 Jahren oder vielleicht auch noch in 20 Jahren da ist, wenn es eben darum geht, dieses Geld dann Stück für Stück wieder abzutragen.
Ein guter Punkt, den auch die Bundeskanzlerin gemacht hat, war, ja, wir nehmen hier historisch große Summen auf. Allerdings, wenn wir jetzt es nicht hinkriegen, die Wirtschaft wiederzubeleben, wären die Kosten, die volkswirtschaftlichen Schäden und Kosten einfach noch mal viel höher. Diesen Punkt kann ich auch nachvollziehen. Allerdings würde ich auch dieses Konjunkturpaket als eine Wette bezeichnen. Nämlich, es ist eine Wette, dass die Bürger sich entsprechend so verhalten, wie die Politik es jetzt intendiert. Also, die Mehrwertsteuersenkung hat ja nur einen Sinn, wenn jetzt der Handel, die Unternehmen diese auch auf die Kunden umlegen. Wenn die Unternehmen jetzt hingegen sagen, okay, wir legen es nicht auf den Kunden um, sondern wir haben diese 3% genauso nötig wie die Kunden auch und behalten die jetzt einfach, dann könnte das ja zur Folge haben, dass einfach der Konsum nicht wiederbelebt wird, dass in den nächsten Monaten zu wenig gekauft wird, konsumiert wird. Und dann würde diese Maßnahme ja quasi verpuffen. Und ich sehe das Problem bei diesem Konjunkturpaket eben, dass der Staat jetzt nochmal historisch große Summen aufnimmt in der Krise, aber sich natürlich nicht sicher sein kann, ob die einzelnen Maßnahmen, die für sich genommen schon sehr teuer sind, wirken. Und wenn sie nicht wirken, hat man das Problem, Konjunkturpakete in dieser Größenordnung werden nicht nochmal aufgelegt werden können. Also man kann im Prinzip rückwirkend der Union nur dankbar sein, dass sie die letzten Jahre die schwarze Null so stark propagiert hat und auch die SPD unter Finanzminister Olaf Scholz, weil wir dadurch jetzt in der Krise wahnsinnig große Handlungsspielräume haben. Viel größere Handlungsspielräume, als es ein chronisch verschuldeter Staat wie Italien zum Beispiel hat. Allerdings, nach der Krise wird Deutschlands Schuldenquote bei vermutlich 80% liegen. Dann sind wir auch nicht mehr die Vorreiter in Europa. Dann werden wir auch nicht mehr einfach Geld ausgeben können. Also wir profitieren momentan noch davon, dass wir eben eine gute Haushaltsführung in der Vergangenheit hatten. Nur so wie jetzt gewirtschaftet wird, das ist nicht nachhaltig. Und deshalb müssen die einzelnen Maßnahmen doch jetzt greifen und wirken. um Schlimmeres zu vermeiden.
Genau, also ich glaube, man kann sozusagen, es gibt zwei Diskussionen, man kann, glaube ich, über die einzelnen Punkte diskutieren und man kann vielleicht auch nicht zu 100% sicher sagen, wie gut nachher die einzelnen Maßnahmen durchschlagen. Also die Mehrwertsteuer ist, würde ich sagen, auch so ein bisschen das umstrittenste Puzzleteil dieses Konjunkturpakets, weil eben fraglich ist, wie viele Unternehmen das weitergeben. Also die Supermärkte haben schon angekündigt, sie wollen es weitergeben. Vielleicht auch, weil der Preiskampf bei denen einfach so groß ist, dass sie sich nicht das leisten können, dass da einfach an der Markt dann ein paar Cent mehr pro Lebensmittel behält, während die anderen da eben im Preis runtergehen. Klar, da kann es am Ende aber Betriebe geben, die sagen, wir sind ja nicht blöd, wir streichen uns die 3% einfach ein. Zum Beispiel bei dem Geld, beim Bonus für Kinder, glaube ich, da ist es relativ wahrscheinlich, dass das Geld auch tatsächlich bei Familien ankommt und ein Großteil der Familien in der derzeitigen Situation das Geld dann auch wieder in den Markt tragen. Und dann, genau, über diese einzelnen Puzzleteile kann man diskutieren und dann geht es natürlich eher so die Diskussion, das große Ganze. Also kann der Staat es riskieren, so viele Milliarden auszugeben? Und ich bleibe dabei, er muss es tun, weil unsere Wirtschaft floriert hat und richtig im vollen Lauf war und dann aber von der Seite sozusagen durch Corona gecrashed wurde. Und wenn man jetzt nichts tut und Betriebe reihenweise pleite gehen lässt, das ist jetzt im zweiten Konjunkturpaket nicht mehr so stark der Fokus gewesen, aber wer hat im ersten Schritt viel große Garantien zum Beispiel verteilt, um eben zu verhindern, dass diese Wirtschaft, die an sich gut lief, die fähig ist, unter normalen Marktbedingungen zu funktionieren, Steuern abzuwerfen, einen Staat gut zu finanzieren, der fähig war, eine schwarze Null zu halten. Und das möchte man sich erhalten. Das heißt, man versucht jetzt einfach diese Phase zu überbrücken, indem man eben Einschränkungen hat und die Einschränkungen sich auch negativ auf Wirtschaft und Nachfrage und Markt auswirken, das eben zu überbrücken, damit man nach den Einschränkungen nicht wieder alles neu aufbauen muss, dass die Betriebe nicht weg sind, was auch immer bedeutet, dass Menschen keinen Arbeitsplatz mehr haben, die dann den Staat Geld kosten, anstatt selber Abgaben zu bezahlen. Und man versucht eben, dieses funktionierende System zu erhalten. Und ich glaube, das teile ich irgendwie mit der Bundeskanzlerin, dass die Kosten, wenn man das nicht tun würde, vielleicht kurzfristig niedriger wären, aber sich Jahrzehnte durchschleppen lassen würden unter Umständen.
Da bin ich bei dir. Also die Corona-Krise hat quasi eine kerngesunde Volkswirtschaft, wie sie in Deutschland eine war, gecrashed, an die Wand gefahren. Und die Folgen, wenn jetzt tatsächlich Massenarbeitslosigkeit drohen würde und massenhafte Insolvenz von Unternehmen, die wären auch deshalb so immens, weil selbst wenn quasi das Klima wieder günstig ist, das Investitionsklima, und selbst wenn auch der weltweite Handel wieder anlaufen würde, dann gäbe es ja gar keine Unternehmen, die entsprechend investieren und produzieren könnten. Das, was ja dann auch wieder bedeuten würde, dass dem Staat halt massive Anteile an Gewerbesteuer und so entgehen würden. Das heißt, es ist schon richtig und wichtig, dass durch dieses viele Geld, das jetzt in die Hand genommen wird, quasi die Wirtschaft, wie sie davor bestanden hat, auf eine gewisse Art und Weise konserviert wird. Die wird jetzt künstlich am Leben gehalten, könnte man sagen. Aber wenn dieses künstliche Koma nur für eine kurze Zeit anhält, dann kann der Staat es auch noch finanzieren und über entsprechende Steuereinnahmen später auch verkraften. Allerdings, das Problem ist ja, Deutschland, und das rächt sich jetzt, ist eine Exportnation. Wir sind regelmäßig Exporte Weltmeister, weil wir ganz viel, was wir im Inland produzieren, einfach ins Ausland absetzen. So. Und der weltweite Handel ist zusammengebrochen. Ich habe es vorher schon erwähnt. Allein im April sind die Exporte um 30% eingestürzt. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt zum Beispiel Maschinenhersteller in Deutschland, die exportieren sämtliche Anlagen, die sie hier herstellen. Und denen ist jetzt quasi die Geschäftsgrundlage weggebrochen. Und mit dem Konjunkturpaket, das jetzt aufgelegt wird, wird die Binnennachfrage gestärkt. Da wird gestärkt, dass Menschen, die hier im Inland leben, mehr Geld in der Tasche haben, zum Beispiel über die Senkung der Mehrwertsteuer, und dadurch dann im Inland konsumieren. Allerdings kann durch dieses Paket einfach wegen seiner nationalen Begrenzung nicht die Auslandsnachfrage belegt werden. Und das ist doch das riesengroße Problem, dass man darauf keine Auswirkungen hat. Und deshalb denke ich, ist vor allem die Exportbranche, die Deutschland stützt und die auch ein bisschen, ja, das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, von diesem Konjunkturprogramm nicht erfasst.
Und das ist wahrscheinlich tatsächlich ein Problem, weil du gesagt hast, die meisten Maßnahmen sich halt eben in die Binnenmarktnachfrage richten, weil es auch, wie ich sage, die Nachfrage ist, die der deutsche Staat durch seine Maßnahmen irgendwie beeinflussen kann. Da wäre dann das mögliche EU-Paket vielleicht eine Lösung, das ja auch verhandelt wird, wo Deutschland sich ja wahrscheinlich aus gutem Grund auch relativ offen zeigt oder auch bereit wäre, größere Summen zu investieren. Aber das lässt sich nicht abstreiten. Und auch was der Punkt ist, was wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen hatten, was in diesen deinen Punkt einer Wette fällt, ist natürlich auch, dass ich glaube, bin davon überzeugt, dass es funktionieren kann, wenn sich die Wirtschaft relativ schnell erholt und vermutlich auch Corona und die Corona-Krise nicht das Ende der Volkswirtschaft ist, aber es kann natürlich niemand wissen, was als nächstes kommt. Also der deutsche Staat schießt hier mit der Bazooka, die Olaf Scholz rausholen wollte, und er schießt vermutlich gerade seine Munition aber auch ziemlich leer. Das bedeutet, wenn man Corona übersteht und es dann tatsächlich wieder gut aufwärts geht, dann hat man richtig gewettet, aufs richtige Pferd gesetzt. Aber es kann natürlich im Wirtschaftsleben, was auf Jahrzehnte so prognostiziert geplant wird, niemand wissen, ob es eine zweite Krankheit möglicherweise gibt, ob es Bankencrashs gibt. Es gibt x Möglichkeiten, warum, oder möglicherweise militärische Konflikte. Es gibt x Möglichkeiten, warum die Wirtschaft eine Delle bekommen könnte, die unabhängig von Corona eben zum zweiten Schlag wird. Und da sehe ich auch ein großes Problem, dass die Munition jetzt eben mit einem Bums rausgeschossen wurde, aber dann weg ist. Und das kann niemand garantieren, dass es nicht so ist. Und wenn es passiert, dann haben die Kritiker recht gehabt, die gesagt hätten, man hätte jetzt hier vielleicht gucken müssen und auch vielleicht im Rauschen ein Stück weit das Geld besser zusammenzuhalten zu können, weil gerade die Politik sehr viel positive Rückmeldungen darauf kriegt, dass sie Geld ausgibt. Und das mag auch sich ein bisschen rächen, dass eben die Politik etwas leichtfertig noch Milliarden verteilt für Zukunftspakete, für Techniken, die sie vielleicht vor 2 Jahren noch nicht gefördert hätten. Und da muss man natürlich aufpassen. Und trotzdem sage ich, es ist zum einen gerade wahnsinnig billig, Schulden aufzunehmen. Das, was für die Sparer im Privaten zum Problem wird, dass der Zinssatz eben sehr, sehr niedrig ist, ist für den deutschen Staat wahnsinnig gut, wenn er sich verschulden muss. Er muss fast kein Geld als Zins bezahlen auf seine Schulden. Und ich glaube, man muss ja auch unterscheiden zwischen, wenn du oder ich zur Bank gehen und uns Geld leihen und sagen, wir möchten, dass ich ein Haus bauen oder uns eine Musikanlage kaufen, dann möchte die Bank dafür Sicherheiten und auch einen relativ gesicherten Plan, wann wir das wie zurückzahlen. Und ich glaube, da ist funktioniert schon ein Staat ein Stück weit anders, weil diese Summen, die da aufgenommen werden, das ist eine Generationenaufgabe, die zurückzubezahlen. Wie gesagt, die Schulden, die man um die Wende rum 1990 aufgenommen hat, die werden bis heute sozusagen jetzt zur Abgaben. Und ich glaube, das muss man sich auch ein bisschen vor Augen halten, dass man Jahrzehnte Zeit hat, um diese Schulden abzustottern. Das ist nicht so, dass wir das Geld ausgeben und in 10 Jahren werden wir das merken, weil wir das Geld dann zurückzahlen müssen, sondern der Staat hat jahrelang, jahrzehntelang wird er Zeit bekommen, um dieses Geld zurückzugeben. Und solange man diese Jahrzehnte hat, ohne dass ein weiteres Problem sozusagen dazwischen kommt, glaube ich, funktioniert das, ist uns richtig so.
Gleichzeitig, die Gelder, die jetzt aufgenommen sind eine riesige Hypothek für die folgenden Generationen. Und das ist gerade auch unsere Generation, die in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt strömt und die bis, ich habe mal was von 2058 gehört, mit diesen Schulden belastet sein wird. Und es ist ja klar, die Summe der Schulden ist eine abstrakte Zahl, aber es wird Auswirkungen darauf haben, wie sich Deutschland verhält, wie zum Beispiel, wie offen investiert wird. Weil wenn einfach der Schuldendienst einen Großteil des Haushaltes schon ausmacht, dann werden Investitionen erstmal zurückgestellt. Investitionen beispielsweise in die Digitalisierung, in die Infrastruktur, die dringend und bitter nötig wären, um quasi auf dem im Wettbewerb mit den Riesen wie China und Indien konkurrieren zu können. Der andere Punkt, also ich würde noch sagen, so von so einer sozialpolitischen Dimension ist dieses Paket sehr ausgewogen. Also es werden gerade Menschen mit niedrigen Einkommen hier gestützt, was jetzt sehr wichtig ist, zum Beispiel durch die Reduzierung der Mehrwertsteuer und durch die Zuschüsse bei der EEG-Umlage und so weiter und so fort. Was allerdings doch ein bisschen kurz kommt, ist die ganze ökologische Lenkungswirkung dieses Programms. Also ein Greenpeace-Vertreter hat das Programm als bestenfalls blassgrün bezeichnet. Denn viele der Maßnahmen haben keine klare ökologische Lenkungswirkung. Ja, es würde auf die Abwrackprämie verzichtet, das ist schon mal ein großer Vorteil. Und ja, es werden auch E-Mobilität und Wasserstofftechnologien unterstützt. Allerdings, die große Wende bleibt aus. Und diese Krise hätte doch jetzt quasi die Chance auch für einen System Change, also für einen Systemwandel,
geboten.
geboten. Allerdings diese, sage ich mal, diese Chance, diese historische Chance, wo so viel Geld schon in die Hand genommen wird, die wird nicht ergriffen. Und du hast vorher davon geredet, dass man quasi eigentlich sich eine Krise nochmal in dieser Dimension nicht leisten kann, einfach finanziell nicht. Aber die Krise wird kommen. Corona war doch eigentlich nur ein Vorgeschmack auf die Klimakrise, die man sich im Prinzip mal 10 vorstellen muss. Von den Summen, die da in die Hand genommen werden müssen für Anpassungsstrategien, für Häuser werden Klimaanlagen brauchen, Städte werden irgendwie vor Überschwemmungen geschützt werden müssen. Das wird alles kommen. Das wird wahnsinnig viel Geld kosten. Und dieses Geld wird aber nicht vorhanden sein. Und da wäre jetzt doch die Chance, viel mehr sein Augenmerk darauf zu richten, auch einfach mal wahrzunehmen und sich einzugestehen, wie verletzlich unsere Wirtschaft ist. Wenn schon dieses Virus die Wirtschaft so lahmlegen kann, wie können dann wirklich gravierende Klimaveränderungen auf dem Planeten tatsächlich die Wirtschaft beeinträchtigen? Das wäre doch eine Frage, die man sich jetzt im Prinzip stellen müsste und nicht erst dann, wenn die Krise wirklich handfest da ist.
Ja, also da hast du bestimmt recht und ich glaube ja auch, da muss man schon zugestehen, dass es da bis zu einem gewissen Punkt Potenzial gegeben hätte, was einfach nicht genutzt wurde. Also es ist ein historisches Paket, aber es ist eben nicht zum historischen Zukunftspaket geworden, trotz 50 Milliarden für die Zukunftstechnologien. Und trotzdem glaube ich, ist es auch nicht völlig zu ignorieren, dass dieses Paket eben auf eine Krise, die jetzt vorhanden ist, ausgerichtet ist und möglichst Hilfen geben soll, die sofort greifen. Ja? Es ist eben, was wir vorher schon hatten, die gesunde Volkswirtschaft, die an sich da ist und die am Leben gehalten werden soll. Und man plant eben derzeit, dass man diese Krise Monate, vielleicht 1, 2 Jahre durchhalten muss, aber man möchte eben das, was man hat, erhalten. Und das kann man natürlich kritisch sehen, wenn man sagt, was wir hatten, ist einfach nicht zukunftsfähig, ist nicht so erhaltenswert, wie uns die Politik oder die Wirtschaftsvertreter das gerade sagen. Aber es sind schon zwei Paar Schuhe, würde ich sagen, zu gucken, dass diese akute Krise, die sozusagen aus dem Nichts aufgetaucht ist, innerhalb von wenigen Wochen große Schäden angerichtet hat und gedroht hat, noch größere Schäden auf das, was da ist, zu hinterlassen. Und da eben gegenzusteuern, um zum Beispiel auch Jobs zu erhalten, die eben jetzt gerade da sind und jetzt bedroht sind. Und da kann ich mir natürlich sagen, wer weiß, ob wir in 30 Jahren noch Jobs brauchen, die in der Automobilbranche sind. Oder ob das nicht vielleicht einfach Zeit wäre, von diesen Jobs insgesamt zu verabschieden. Aber ich glaube halt trotzdem, dass die Menschen, die jetzt gerade in diesen Jobs sind und die Betriebe, die jetzt gerade in diesen Branchen sind, dass sie jetzt einfach fallen zu lassen, weil man sagt, in 30 Jahren brauchen wir die eh nicht, darauf ist dieses Paket nicht ausgerichtet. Und ich glaube auch nicht, dass es funktioniert hätte, weil es ist eine akute Krise, die jetzt direkt kam und die auch jetzt direkt bekämpft werden sollte. Und ja, da hätte ich mir auch ein bisschen mehr Vision gewünscht, aber ich glaube, es war nie Sinn dieses Paketes, die ganz große Vision zu sein. Und ich glaube auch nicht, dass man sich nur auf die Vision hätte konzentrieren können und die Gegenwart hier komplett vergessen hätte können.
Wie Helmut Schmidt einst sagte, wer Visionen hat, soll zum Arzt gehen. Aber das war auch noch eine Zeit, bevor die Klimakrise tatsächlich akut war. Also ja, ich denke auch, das Konjunkturpaket, dem fehlen die Visionen, gerade eben die ökologische, klimapolitische Lenkungswirkung, wie es immer so schön heißt, ist einfach wirklich fraglich. Da wurden sicher jetzt auch Chancen vertan. So viel steht fest. Allerdings, Politik ist immer Handeln unter Unsicherheit. Und Merkel hat es einmal so schön gesagt, wir fahren hier alle auf Sicht. Das galt am Anfang der Krise noch viel mehr als jetzt, aber es gilt auch jetzt noch. Auch jetzt muss die Politik Maßnahmen ergreifen, auch historisch gesehen Maßnahmen, die man mit nichts vergleichen kann. So, und deshalb geht es jetzt einfach darum, mutig auch zu sein. Da bin ich bei dir. Und vermutlich könnte man sogar fast sagen, dass die zumindest die Summen, die jetzt investiert sind, nahezu alternativlos sind. Weil weil eben die Krise sonst nicht bewältigt werden kann. Ich denke auch, zu dem Thema ist alles gesagt.
Genau, vielleicht noch, dass es zu dem Mut, den man braucht, muss man vielleicht in Zeiten wie diesen auch einen gewissen Optimismus bewahren und einfach auch ein bisschen glauben, dass es funktionieren wird. Und
Und dann hoffen, dass es funktionieren
genau.
wird, denn sonst nochmal kann so ein Programm nicht aufgelegt werden.
Aber mit diesem Optimismus würden wir uns hier verabschieden und hoffen, dass ihr einen unterhaltsamen Podcast hattet und auch ein bisschen was mitgenommen habt. Tschüss!
Tschüss!